Die FED zwischen Geldpolitik und politischem Einfluss.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, die US-Notenbank hat im Rahmen ihrer September-Sitzung den Leitzins um 0,25% gesenkt. Doch das ist längst nicht das Einzige, womit die US-Notenbank im Moment Schlagzeilen macht. Es geht um den langfristigen Kurs, um Personalwechsel und Gerichtsverfahren. All das wollen wir in dieser Folge genauer beleuchten. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, die FED hat ihren Leitzins gesenkt. Seitdem liegt er in der Spanne zwischen 4,0 und 4,25%. Erklär uns doch zunächst, warum die FED das zum jetzigen Zeitpunkt getan hat.
Ja, um das zu verstehen, müssen wir genauer auf das Mandat der FED schauen. Denn anders als andere Notenbanken, wie beispielsweise die Europäische Zentralbank, hat die FED ein duales Mandat. Die EZB ist sehr rein dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet. Dagegen verfolgt die FED neben dem Ziel der Preisstabilität auch das Ziel der Vollbeschäftigung. Zwischen diesen beiden Zielen gibt es keine Rangfolge. Beide sollen gleichberechtigt nebeneinander verfolgt werden. Jetzt liegt die Inflation zwar weiterhin über dem FED-Ziel von 2%, gleichzeitig hat sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt aber stark abgekühlt.
Dann lass uns genau auf diese beiden Aspekte schauen. Starten wir mit der Inflationsrate. Du hast schon gesagt, dass sie weiterhin bei mehr als 2% liegt. Wie viel darüber liegt sie?
Die letzte Zahl, die wir hier haben, stammt aus dem August. Da lag die Jahresrate bei 2,9%. Das ist allerdings gleichbedeutend mit dem höchsten Wert seit dem Januar dieses Jahres.
Ein Wert klar oberhalb des Notenbankziels. Wie dramatisch ist die Lage am Arbeitsmarkt?
Um von dramatisch zu sprechen, ist es sicherlich zu früh. Aber wir sehen eine Abkühlung. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,3% angestiegen. Jetzt gelten an sich zwar Werte unterhalb von 5% als Vollbeschäftigung, aber der Abwärtstrend hat sich zuletzt eben beschleunigt. Diese 4,3% sind der höchste Wert seit der Covid-Pandemie. 2023 hatten wir noch einen Tiefstwert von 3,4%, also fast 1% weniger. Und die Zahl der neu geschaffenen Stellen wurde zuletzt deutlich nach unten revidiert. Nach den Revisionen wurden im Juni sogar erstmals seit Covid in einem Monat Stellen abgebaut. Der August war mit 22.000 neu geschaffenen Stellen der drittschwächste Monat in der Post-Covid-Ära. Zum Vergleich. Im vergangenen Jahr wurden pro Monat durchschnittlich 168.000 Stellen neu geschaffen. Besonders alarmierend finde ich persönlich die rapide steigende Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren. Die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen liegt bei 10,5%, ebenfalls ein Rekord in der Post-Covid-Zeit. Und das zeigt ganz deutlich, dass Unternehmen eben kaum Schul- und Uni-Absolventen einstellen.
Du sagst es, das ist tatsächlich sehr alarmierend. Jetzt hast du ja eine zu hohe Inflationsrate und einen schwachen Arbeitsmarkt beschrieben. Das könnte man als ein Argument für und ein Argument gegen eine Zinssenkung umschreiben. Die FED hat sich bekanntlich für die Senkung entschieden. Ist sie damit vor Donald Trump eingeknickt, der sich ja vehement für niedrigere Zinsen stark macht?
Nein, das sehe ich tatsächlich nicht so, denn wir dürfen die Senkung an sich nicht losgelöst vom Zinsniveau betrachten. Wir unterscheiden beim Leitzins drei Bereiche. Den neutralen Bereich, mit dem der Leitzins die Wirtschaft weder bremst noch stimuliert, den restriktiven Bereich, in dem der Leitzins die Wirtschaft bremst und eben den stimulierenden Bereich, in dem der Leitzins die Wirtschaft anschiebt. Wir waren vor der Zinssenkung im restriktiven Bereich und sind es auch jetzt noch immer. Die FED hat den Leitzins damit nur etwas näher an den neutralen Bereich herangeführt. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant, dass der Leitzins im Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre bei 3,4% lag. Und davon sind wir auch nach dieser Zinssenkung noch immer drei weitere Senkungen entfernt.
Weitere Zinssenkungen sind ein gutes Stichwort. Die FED teilt ihre Zukunftsstrategie ja über die sogenannten DOTs, also die Erwartungen der einzelnen FED-Mitglieder mit. Worauf dürfen wir uns da einstellen?
Da hat die FED die Erwartungen deutlich nach oben geschraubt. Die DOTs stellen für die beiden verbleibenden Zinssitzungen in diesem Jahr zwei weitere Zinssenkungen in Aussicht, also eine im Oktober und eine im Dezember. Aber für 2026 und 2027 zeigen die Dots jeweils nur eine Senkung. Der große Teil des Senkungszyklus könnte also schon Ende dieses Jahres gelaufen sein.
Teilen die Börsen denn diese Einschätzung?
Was die beiden Senkungen im Oktober und im Dezember angeht, ja. Für das kommende Jahr sind die Börsen optimistischer. Da sind aktuell mindestens zwei weitere Senkungen eingepreist. Das bedeutet auch, für die Fed dürfte es bei den nächsten Zinssitzungen schwierig bis unmöglich werden, die Börsen positiv zu überraschen.
Jetzt ist es natürlich besonders schwierig, aktuell Aussagen zu treffen, die weit ins nächste Jahr hineinreichen. Denn an der Fed steht turnungsgemäß der Wechsel an der Spitze an. Thomas, wann wird es soweit sein? Und weiß man denn schon, wer der oder die Neue sein wird?
Im Mai endet die Amtszeit des aktuellen Fed-Präsidenten Jerome Powell. Entsprechend sind es jetzt noch 15 Sitzungen, die er als Präsident leiten wird. Und Donald Trump wird diese verbleibenden Sitzungen sicherlich rückwärts zählen. Die Nachfolge ist aktuell noch offen, auch wenn natürlich einige Namen genannt werden. Donald Trump hat ja durchklingen lassen, dass er den Nachfolger möglicherweise frühzeitig benennen wird. Das würde dem Zukünftigen die Möglichkeit geben, frühzeitig Positionen deutlich zu machen und die Märkte auf den neuen Kurs einzustimmen. Und für alle, die sich jetzt vielleicht gewundert haben, warum ich hier ausschließlich die männliche Form verwende, auf Donald Trumps Kandidatenliste stehen ausschließlich Männer.
Dann verrat uns doch noch etwas genauer. Wer kommt für die Nachfolge in Frage?
Ja, auf der Trump-Liste stehen aktuell vier Namen. Einer davon ist Kevin Hassett, der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates und einer von Trumps engsten Beratern in Wirtschaftsfragen. Der zweite Name ist Scott Bessent, der aktuelle Finanzminister. Allerdings hat Trump hier schon eingeräumt, dass er ihn auch gerne weiterhin im Weißen Haus hätte. Nummer 3 ist Kevin Warsh, der von 2006 bis 2011 schon einmal Gouverneur innerhalb der Fed war. Und Name Nummer 4 ist Christopher Waller, der aktuell ja als Gouverneur innerhalb der Fed tätig ist.
Ein neuer Notenbankpräsident könnte sich, wie es die Märkte preisen und wie es Donald Trump fordert, für schneller sinkende Zinsen aussprechen. Allerdings kann der Fed-Präsident nicht allein über die Zinsen entscheiden. Und um diese Mehrheiten der Fed tobt ja auch gerade ein heftiger Streit. Thomas, erklär uns doch erstmal, wie die Zinsentscheidungen zustande kommen.
Die Zinsentscheidungen trifft das Federal Open Market Committee, kurz FOMC. Dieses FOMC besteht aus 12 Mitgliedern. Das sind die 7 Gouverneurinnen und Gouverneure der Fed. Die sind in jedem Meeting stimmberechtigt. Dazu kommen 5 Vertreter der regionalen Notenbanken. Hier ist der Vertreter aus New York immer stimmberechtigt. Von den übrigen 11 regionalen Notenbankvertretern sind 4 stimmberechtigt. Welche das sind, wechselt im jährlichen Rotationsverfahren.
Dann lass uns mal genauer auf die 7 Gouverneurinnen und Gouverneure schauen. Wie sieht es hier mit den Mehrheitsverhältnissen aus?
Jerome Powell wurde zwar von Donald Trump ernannt, ist aber, wie wir alle wissen, trotzdem nicht auf Trumps Linie. Interessant ist hier, dass Powells Amtszeit als Präsident zwar im Mai des kommenden Jahres ausläuft, seine Zeit als Gouverneur, die läuft aber noch bis 2028. Ob er diese Amtszeit erfüllt oder nicht, das ist allein seine Entscheidung. Und da hat er öffentlich bislang auch keine Tendenz durchblicken lassen. Ebenfalls von Donald Trump ernannt wurden Michelle Bowman und Christopher Waller, die ja bei der Zinsentscheidung zuvor beide bereits für eine Senkung und damit gegen Jerome Powell gestimmt haben. Und neu in diesem Gremium ist Stephen Miran, der den Platz übernommen hat, den Adriana Kugler freiwillig freigemacht hat. Und der hat sozusagen einen Einstand mit einem Paukenschlag gegeben, indem er als einziger direkt für eine Senkung um 0,5% gestimmt hat. Eben ganz im Sinne von Donald Trump. Klar ist aber, er ist damit der dritte Trump-Getreue im Gremium. Philip Jefferson und Michael Barr wurden beide von Joe Biden ernannt. Und dann haben wir als Nummer 7 im Kreis der Gouverneurinnen und Gouverneure noch Lisa Cook.
Und hier wird es jetzt richtig spannend.
So ist es. Lisa Cook wurde ebenfalls von Joe Biden ernannt. Ich denke, es ist hinreichend bekannt, dass Donald Trump versucht, sie wegen falscher Hypothekenangaben ihres Amtes zu entheben. Nachdem Donald Trump in tieferen Instanzen unterlegen ist, hat er jetzt den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof der USA, angerufen. Dieser wird final entscheiden, ob Lisa Cook Fed-Gouverneurin bleiben darf. Bleibt sie, dann kann sie lange bleiben. Denn ihre Amtszeit läuft bis 2038. Das ist die längste Laufzeit aller aktuellen Gouverneurinnen und Gouverneure.
Bevor wir gleich genauer auf Ihre Bedeutung für die FED eingehen, lass uns auf den Supreme Court schauen. Wie ist der zusammengesetzt?
Der Supreme Court besteht aus 9 Richterinnen und Richtern, die vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt werden. Wer einmal Richter am Supreme Court ist, bleibt das auf Lebenszeit. Von den aktuellen 9 Richterinnen und Richtern wurden 3 von Donald Trump ernannt, 3 weitere von den beiden Bush-Präsidenten, sodass von den insgesamt 9 Richtern 6 von republikanischen Präsidenten ernannt wurden. Die übrigen 3 wurden von Barack Obama und Joe Biden ernannt. Unter den 9 sind übrigens 4 Frauen, von denen 3 von demokratischen Präsidenten ernannt wurden.
Es wird also auf jeden Fall spannend, wie der Supreme Court hier urteilen wird. Sollte Donald Trump Recht bekommen, könnte er den Platz von Lisa Cook neu besetzen. Welche Bedeutung hätte dies?
Mit einer weiteren Neubesetzung hätte Trump 4 Gefolgsleute innerhalb der Fed und damit eine Mehrheit bei den insgesamt 7 Gouverneurinnen und Gouverneuren. Das ist deshalb so wichtig, weil die Gouverneurinnen und Gouverneure alle 5 Jahre die regionalen Notenbankvertreter im Amt bestätigen müssen. Das nächste Mal geschieht das im Februar des kommenden Jahres. Und Gouverneurinnen und Gouverneure auf Trumps Kurs werden sicherlich nur regionale Notenbankvertreter bestätigen, die ebenfalls auf Trumps Kurs sind. Erinnern wir uns daran, dass diese regionalen Notenbankvertreter mit über die Zinsen entscheiden. De facto könnte Trump im Extremfall, also schon im Februar 2026, die Notenbank und damit die Geldpolitik der USA unter seine Kontrolle bringen.
Oh je, das wäre ein sehr bedrohliches Szenario. Möchtest du einen Ausblick geben, was passieren könnte, wenn die Notenbank nicht mehr vollständig unabhängig agieren könnte?
Ich würde es lieber nicht tun, aber wenn du fragst, komme ich ja nicht darum herum. Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen Zinsen auf politischen Druck hin gesenkt oder niedrig gehalten wurden. Inflation und Währungsabwertung waren typische Folgen. Im aktuellen Fall ging es allerdings um deutlich mehr. Denn der US-Dollar gilt als Weltreservewährung. Viele Länder haben ihre Währungen an den Dollar gekoppelt. US-Staatsanleihen gelten als risikofrei. In dem Fall könnten wir also im Extremfall über die Stabilität des uns vertrauten globalen Finanzsystems sprechen. Du hast gefragt, da muss ich auch eine deutliche Antwort geben.
Noch sind wir zum Glück nicht an dem Punkt und hoffen wir, dass wir an diesen auch nicht kommen werden. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.